Gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Dieses Zitat stammt von keinem Geringeren als von Augustinus, einem der bedeutendsten Theologen der Spätantike. Augustinus hat eine ganze Reihe wichtiger dogmatischer Schriften verfasst über Grundwahrheiten des Glaubens. So zum Beispiel die Tatsache, dass jedem Menschen von Natur aus eine Neigung zum Bösen innewohnt und deshalb eine persönliche Umkehr zu Gott nötig ist. Ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Herr. Auch ein bekanntes Zitat von ihm. Und auch wenn wir nicht mit allen seiner Auffassungen übereinstimmen können, so hat er doch wichtige biblische Grundaussagen formuliert, wie zum Beispiel das Gnadengeschenk des Glaubens. Und so hat er auch mit seinen Schriften dann später Reformatoren wie Martin Luther oder Calvin stark beeinflusst. Mit ihren 5 Soli des Glaubens, den Grundsäulen der Reformation. Ein Mensch kann nur aus Gnade rettet werden. Nur durch den Glauben, nur durch eine Person, nur durch Jesus Christus und das alles nur auf dem Boden der Bibel. Und da hatte eben auch im Vorfeld schon Augustinus seinen Anteil. Und was viele nicht wissen, er hatte eine tiefgläubige Mutter, die einen ganz entscheidenden Einfluss auf sein Leben hatte. Sein Vater stand dem Glauben zunächst sehr ablehnend gegenüber. Und auch Augustinus selbst führte zunächst ein Leben völlig ohne Gott. Er wuchs in der damaligen Großstadt Karthago auf und war dann auch bald den Verlockungen dieser Stadt erlegen und schloss sich schließlich auch zum Leidwesen seiner Mutter einer gnostisch-philosophischen Sekte an, den Manichäern. Aber seine Mutter stand dieser Entwicklung ihres Sohnes nicht gleichgültig gegenüber, sondern redete ihm immer wieder eindringlich ins Gewissen und sie betete inständig und anhaltend für ihn. Eines Tages entschloss sich dann Augustin, in die Weltstadt Mailand zu reisen und bevor er mit dem Schiff abfahren wollte, da rang seine Mutter die ganze Nacht im Gebet, dass Gott ihn doch davon abhalten möge. Aber der nächste Morgen kam, das Schiff fuhr ab und Augustinus war mit drauf. Aber kaum in Mailand angekommen, ging er durch einen Kirchgarten und da kam ein Kind angelaufen, das ein ganz einfaches Liedchen sang mit dem Kehrreim tolle Lege, was bedeutet nimm und lies, nimm und lies. Und dann las Augustin auf einer kleinen Schriftrolle nur einen kurzen Abschnitt aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 13, Verse 13 und 14, wo es heißt, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Und diese Worte schlugen bei ihm so ein, dass er sich bekehrte, eine Wende um 180 Grad machte, ließ sich dann auch taufen, führte dann ein Leben in Armut und Askese und wurde dann eben zu einem bedeutenden Theologen. Aber unsichtbar hinter dieser Lebensumkehr und der weiteren Entwicklung von Augustin stand eben seine betende Mutter Monika. Und ihr Gebetsleben hatte eben einen so starken Eindruck auf ihn gemacht, dass er dann später im Rückblick auf sein Leben eben diese Aussage traf, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Ja, und wir wollen uns heute Morgen mit einer ähnlichen Begebenheit aus dem Alten Testament beschäftigen. Eine Begebenheit, die auch exemplarisch aufzeigt, wie sehr Gott
das ernsthafte Gebet einer Mutter zum Segen gebrauchen kann und welch maßgeblichen Einfluss sie damit für die weitere Entwicklung ihres Sohnes hatte. Ich möchte damit eine neue Predigtserie beginnen. Eigentlich hatte ich mir schon letztes Jahr vorgenommen, eine Predigtserie über David, den Mann nach dem Herzen Gottes, zu halten, aber Gott hatte eine bessere Idee, denn Bedette sollte darüber predigen. Und so ist mir nach einigen Überlegungen und Gebet in mir der Entschluss gereift, einmal über den Propheten Samuel zu predigen, der letzte Richter und erste Prophet Israels, der das Königtum David vorbereitet hat. Und damit möchte ich auch heute gleich beginnen, ja, ehe Olli auf die Idee kommt, darüber zu predigen, ja. Also ich finde es sehr bereichernd, muss ich sagen, dass wir hier in der Gemeinde verschiedene Prediger haben und ich denke, wir ergänzen uns alle sehr gut und es ist auch eigentlich noch nie vorgekommen, dass zweimal hintereinander über den gleichen Text gepredigt wurde. Ja, und so wollen wir uns heute Morgen mal mit dem ersten Kapitel der Samuel-Bücher näher beschäftigen, aus dem ersten Samuel-Buch, Kapitel 1, die Verse 1 bis 20. Da heißt es, es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinnas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil. Denn Hanna hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Macht ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund, Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du einen Rausch ausschläfst, loswirst. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich lange geredet. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau. Und der Herr dachte an sie. Und Hanna wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Wir lesen hier also von Elkana, einem Nachkommen Josefs. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der aber zwei Frauen hatte, Penina und Hanna. Vermutlich war Hanna die erste Frau Elkanas. Sie wird hier im Text auch zuerst genannt. Aber nachdem sie keine Kinder geboren hatte, nahm sich Elkana offensichtlich noch Penina als zweite Frau hinzu. Ähnlich wie das auch schon bei Abraham der Fall war. Und diese Praxis war damals offensichtlich allgemein akzeptiert, auch wenn dies nicht im Einklang mit Gottes Willen stand. Denn der Jesus sagt später, dass von Anfang an Gottes Plan für den Menschen die Ein-Ehe ist. Ein Mann und eine Frau ein Leben lang. Aber diese Schöpfungsordnung wurde eben auch im Volk Gottes immer wieder missachtet. Und so finden wir dann eben in der Bibel immer wieder auch Beispiele, die deutlich machen, wie problematisch andere Konstellationen sind, wie zum Beispiel Mehrehen hier in unserem Fall. Diese Dreiecksbeziehung zwischen Elkana, Hanna und Penina. Zwischen beiden Frauen kam es nämlich zu einer tiefgreifenden Rivalität. Hanna fühlte sich zurückgesetzt, weil sie keine Kinder bekam, und Penina kränkte sie deshalb. Penina heißt wörtlich übersetzt Perle oder Koralle, und der Name Hanna bedeutet Begnadigte. Im ersten Moment scheint ja ihr Name, die Begnadigte, gar nicht so zu ihrer Lebensführung zu passen. Denn der Herr, heißt es hier im Text, hatte ihren Mutterleib verschlossen, sodass sie keine Kinder bekam. Und Kinderlosigkeit galt in der damaligen Gesellschaft als Makel. Kinder bedeuteten eine sichere Versorgung im Alter, und so wurde eine Frau, die keine Kinder zur Welt brachte, eben als nicht vollwertig angesehen. Dass das am Mann gelegen haben könnte, daran dachte man offensichtlich gar nicht. Ja. Aber Hanna wurde eben ihre vermeintliche Unzulänglichkeit tagtäglich in der Person ihrer Widersacherin Penina vor Augen geführt. Und nicht genug damit, Penina provozierte sie deshalb auch immer wieder. Besonders wenn eben die Familie jedes Jahr nach Silo hinaufzog, wo damals die Stiftshütte stand, musste Hanna in besonderer Weise Demütigungen von Penina ertragen. Und so ging das Jahr für Jahr. Jahrelang sah sie sich mit dieser gefühlten Herabwürdigung konfrontiert und konnte nichts daran ändern. Denn Gott selbst hatte ihr diese Umstände zugemutet. Vers 5, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Kann das sein, dass ein Gott der Liebe Menschen über Jahre solches Leid zumutet? Offensichtlich steht hier. Und offensichtlich ist eben Gott kein oberflächlicher Glücksgott, der sich in unsere menschlichen Denkkategorien einbauen lässt. Der lebendige Gott ist kein Talisman, der wie alle Gottesvorstellungen dieser Welt mit den Farben menschlichen Wunschdenkens gemalt ist. Gott lässt in dieser Welt auch Leid zu und verfolgt damit ganz bestimmte Ziele. In Sprüche 16, Vers 4 heißt es, alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Schon krass, ne? Sich bedenkt. Aber Gott hat alles in der Hand und Gott verfolgt langfristig mit allem gute Ziele. Natürlich hat er keine Freude daran, Menschen Leid zuzufügen. So heißt es auch in Klageliedern, Kapitel 3, Vers 33, nicht von Herzen demütigt und betrübt Gott die Menschenkinder. Macht er nicht von Herzen. Aber er lässt Leid zu und er will langfristig dadurch Segen bewirken. Nur ein Beispiel aus der Geschichte Israels. Im 5. Mosebuch, Kapitel 8, gibt der Herr eine Begründung, wieso er das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten diesen beschwerlichen und entbehrungsreichen Weg durch die Wüste führte. In Vers 2 sagt er, du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen. Und dann schließlich in Vers 16 kommt eine Begründung, damit er dir am Ende wohltue. Oliver hat übrigens zu diesem Thema auch einige lesenswerte Gedanken in dem Gemeindeblatt für November geschrieben, dass eben auch hinter den Herausforderungen unseres Lebens die Liebe Gottes steht. Und dieses Prinzip finden wir eben auch hier im Leben der Hanna, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Und deshalb möchte ich mal gleich zu Beginn die Frage stellen, kannst du dir das vorstellen, dass hinter deinem persönlichen Leid und deinem Schmerz ein unfassbar liebender und mitfühlender Vater im Himmel steht, der langfristig mit der Not in deinem Leben einen guten Zweck verfolgt? Kannst du das denken? Kannst du dir das vorstellen, dass Gott bestimmte Wünsche in deinem Leben nicht oder noch nicht erfüllt, weil er damit ein gutes Ziel verfolgt? Ein Ziel, das alles erlebte Leid einmal in den Schatten stellen wird. Am Beispiel von Hanna erhalten wir dafür exemplarisch eine Lektion, wie der Herr durch persönliches Leid letztlich großen Segen bewirkt. Denn der weitere Verlauf ihres Lebens zeigt, wie Gott ihre Not letztlich dazu gebraucht, um sie persönlich, aber auch ihr ganzes Volk mehr zu segnen, als sie es sich jemals hätte vorstellen können. Nicht nur, dass Hanna mit Samuel den erhofften Sohn dann schließlich erhielt und sie darüber hinaus, das lesen wir in den nächsten Kapiteln, dann noch weitere 5 Kinder geboren hat. Mit Samuel sollte sie einen Segensträger für ihr ganzes Volk zur Welt bringen. Denn durch Samuel hat Gott das Königtum von David vorbereitet und damit eine Blütezeit in Gang gesetzt, wie sie Israel vorher und nachher in seiner Geschichte nie wieder erlebt hat. Aber um diese Segensspur in Gang zu setzen, gebrauchte Gott das irdische Leid einer Frau. Ihre Not sollte Hanna dazu bringen, durch ernsthaftes und anhaltendes Gebet das Angesicht des Herrn zu suchen und ihren sehnlichsten Wunsch, einen Sohn dem Herrn zu weihen. Ohne diese leidvolle Erfahrung wäre Hanna eine Mutter geblieben, die sich mit dem Glück ihres irdischen Lebensrahmens zufrieden gegeben hätte. Aber die von Gott gewirkte Traurigkeit hat bei Hanna zu einer Neuorientierung geführt, zu einem Umdenken, nämlich über ihre eigenen selbstgezimmerten Lebensziele hinaus eine geistliche Perspektive zu entwickeln. Aber ohne diese jahrelange Durststrecke von unerfüllten Wünschen und Demütigungen wäre sie wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, den Herrn so intensiv im Gebet zu suchen und ihren Sohn dem Herrn zu weihen. Aber der Weg dahin führte sie eben durch ein Tal der Tränen. Und schließlich führte ihre Enttäuschung auch dazu, dass sie bitter wurde. In Vers 10, da heißt es, sie war in ihrer Seele verbittert. Eine menschlich nur allzu verständliche Reaktion auf erlebtes Leid. Wenn man über Jahre hinweg Enttäuschungen erlebt, sich eigene Lebensziele zu zerschlagen drohen, dann können unsere Herzen bitter werden. Insbesondere, wenn eben andere im eigenen Umfeld scheinbar nicht in gleicher Weise Leid erleben. Scheinbar. Zum Beispiel, alle Frauen um einen herum bekommen Kinder, nur bei einem selbst klappt es nicht und die biologische Uhr tickt weiter. Oder einer nach dem anderen heiratet, nur man selbst ist noch Single. Alle anderen haben einen gläubigen Ehepartner oder gläubige Kinder. Aber in der eigenen Familie scheint sich diesbezüglich nichts zu tun. Und vermutlich hat jeder von uns heute Morgen irgendeinen Kummer, mit dem er leben muss. Sehr wahrscheinlich sogar vereint uns das alle heute Morgen, dass wir uns nämlich alle in der gleichen Situation befinden, mit irgendwelchen unerfüllten Wünschen leben zu müssen. Und dann stehen wir auch alle in der Gefahr, bitter zu werden. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Werden wir dann vielleicht bitter gegen Gott, der uns nicht das gibt, was wir wollen? Reden wir nicht mehr mit ihm? Oder werden wir vielleicht bitter gegen andere, denen es vermeintlich besser geht? Manche gehen dann auf kritische Distanz zur Gemeinde. Von Hannah können wir hier lernen, wie wir richtig mit drohender Verbitterung, mit Enttäuschung und unerfüllten Wünschen umgehen können und sollten. Hannah suchte in ihrer Not ernsthaft und anhaltend das Angesicht des Herrn im Gebet. Und wenn der Herr Leid in unserem Leben zulässt, dann sollte das vielleicht auch unsere erste Reaktion sein. Denn persönliches Leid ist kein anonymes Schicksal oder Pech oder Zufall, sondern Teil des souveränen Handelns Gottes im Leben von Menschen. Denn Gott kennt uns einfach viel besser, als wir uns selbst zu kennen meinen. Und deshalb weiß er auch viel besser, was gut für uns ist. Und so heißt es zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, im Zusammenhang mit Schwachheiten und Versuchungen, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also gerade in Schwierigkeiten, wenn uns eigenes oder fremdes Leid zu schaffen macht, finden wir hier den Rat, das Angesicht des Herrn im Gebet zu suchen. Hannah hat es getan und sie hat eben, wie wir gelesen haben, Barmherzigkeit, Gnade und rechtzeitige Hilfe erfahren. Zunächst erfährt Hannah Trost. In Vers 17, da erhält sie von dem Priester Eli eine Verheißung. Er sagt, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Es ist zunächst nur ein Wort, eine Verheißung, aber Gott schickt Hannah auf ihr Gebet hin einen Mensch über den Weg, der ihr Hoffnung und Zuversicht gibt. Und das ist auch ein gutes seelsorgerliches Prinzip, Leidenden biblisch begründete Hoffnung zu geben. Denn das hilft dem Ratsuchenden immer wieder neu, sein Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Und so heißt es dann eben gleich im nächsten Vers, Hannah ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Gott gebraucht hier in seiner Souveränität auch den Priester Eli prophetisch, um Hannah mitzuteilen, dass er ihr Gebet erhört hatte. Und so wollen wir uns heute Morgen für den Rest der Predigt einmal näher mit diesem Gebet von Hannah beschäftigen. Vielleicht können wir mal die Folie einspielen. Denn in diesem Gebet, in der Gebetshaltung von Hanna, Hanni ist ganz ähnlich, also deswegen diese Versprecher ist durchaus angebracht. Sie ist auch eine Beterin. Wir finden hier in diesem Gebet von Hanna also 6 Kennzeichen für erhörliches Gebet, 6 Merkmale, die das Gebet der Hanna charakterisieren. Und das erste Kennzeichen, das wir hier bei Hanna finden, war, dass sie ernsthaft und innerlich bewegt betete. Vers 10, am Ende heißt es, sie betete zum Herrn und weinte sehr. Also Hanna betete innerlich ergriffen aus einem tiefen Herzensanliegen heraus. Bei uns ist es ja oft so, dass wir aus Routine beten und das ist auch nicht falsch, aber da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht anfangen zu plappern. Ja? Denn erhörliches Gebet ist nicht gleichbedeutend mit dem, was wir sprechen, ja, was wir formulieren, sondern es muss auch ernsthaft aus unserem Herzen kommen. Wie bei Hanna hier, von der es in Vers 13 dann heißt, dass sie in ihrem Herzen redete. Also ihre Lippen bewegten sich, aber ihr Gebet kam aus ihrem Herzen. Und das finden wir immer wieder in der Bibel, aus dem Neuen Testament, eine Stelle aus dem Jakobusbrief, da heißt es mal, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Als Beispiel wird da der Prophet Elia angeführt, von dem es dann in Jakobus Kapitel 5, Vers 17 heißt, er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. 3,5 Jahre, kein Tropfen Regen, weil ein Mann intensiv und ernsthaft gebetet hat. Auch Martin Luther war ja so ein ernsthafter Beter, und er hat den Rat gegeben, das Gebet sollte oft und hitzig sein. Ja. Und er rät weiter, man möge einen Text aus der Schrift als Feuerzeug nehmen und in seinem Herzen damit ein Feuer entzünden. Ja. Also das Original-Luther-Ton. Ja. Noch ein Beispiel aus dem Alten Testament, Joel 2, Vers 17, da heißt es, die Priester, die Diener des Herrn sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk. Also den Priestern Gottes sollte der armselige Zustand ihrer Mitmenschen zu Herzen geben und aus dieser Haltung heraus sollten sie Gott inständig um sein gnädiges Eingreifen bitten. Noch ein Beispiel aus unserer Zeit, aus letzten Jahrhunderten. Ein junger Mitarbeiter der Heilsarmee berichtete mal frustriert über die ablehnende Haltung der Menschen dem Evangelium gegenüber. Und da bekam er dann von dem Gründer der Heilsarmee, General Booth, den kurzen, schlichten Rat, versuche Tränen. Also keine Krokodilstränen, ja, sondern eine echte Betroffenheit aus innigem Mitgefühl für unerrettete Menschen. Und eben auch die eingangs erwähnte Monika von Tagaste, die Mutter von Augustinus, betete auch inständig für ihren Sohn und vergoss dabei auch bittere Tränen, so sehr, dass der Bischof von Karthago über Augustinus sagte, ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. Das ist ein Satz. Ne? Ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. Und eine solche ernsthafte und innerlich ergriffene Gebetshaltung finden wir eben auch hier bei Hanna, unserem ersten Punkt. Aber Kennzeichen für erhörliches Gebet ist eben nicht nur, dass man ernsthaft und intensiv für ein Anliegen betet, sondern es geht natürlich auch darum, dass man in Übereinstimmung mit Gottes Willen betet. Man kann also auch für falsche Dinge beten oder in einer falschen Haltung. Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 3 heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ich habe gehört, in Österreich gibt es einen Evangelisten und der war mal in finanziellen Schwierigkeiten und dann hat er ungefähr so gebetet, Herr, ich will jetzt nur einmal Lotto spielen. Ja. Wenn du mir dann 6 richtige schenkst, einen Hauptgewinn, dann will ich auch nur 10% für mich behalten, das andere alles spenden. Ja, ja, aber der Herr hat jetzt dieses Gebet nicht erhört. Aber soweit ich weiß, ist er bis heute nicht obdachlos geworden oder verhungert. Und nicht selten ist es sogar gut für uns, dass Gott unser Gebet nicht erhört. Martin Luther sagt, wenn nicht geschieht, was wir wollen, dann wird das geschehen, was besser ist. Und so war es hier zunächst auch bei Hannah eben, die Not von Hannah, ihre Kinderlosigkeit. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als einen Sohn, aber letztlich wollte Gott mehr, er wollte Besseres, er wollte viel Besseres. Hannah wollte nur einen Sohn, für sich und vielleicht auch selbst als vollwertige Frau vor ihrem Mann dazustehen. Aber Gott hatte weitaus größere und bessere Ziele. Gott wollte ihr einen Sohn schenken, der zum ersten Propheten Israels und zum Wegbereiter von Davids Königtum werden sollte. Und das führt uns eben zu einem zweiten Kennzeichen für erhörliches Gebet, das wir hier bei Hannah auch finden. Hannah betete ergeben und opferbereit. Aber um zu dieser Haltung zu kommen, musste sie eben Zeiten der Entbehrung durchmachen. Bei Hannah waren das Jahre. Aber schließlich war sie an dem Punkt, wo sie bereit war, ihren sehnlichsten Wunsch an den Herrn abzugeben. Sie legt das Gelübde ab, ihren Sohn in ganz besonderer Weise Gott zu weihen. Das war ein sogenanntes Naziräer-Gelübde nach 4. Mose 6. Da versprach sie, ihr Sohn sollte lebenslang ausschließlich an ein an Gott hingegebenes Leben führen. Wie es zum Beispiel auch bei Simson der Fall war. Und das kann eben auch ein Sinn von Leid in unserem Leben sein, dass wir lernen, unsere oft kurzsichtigen, kleinkarierten und ich-zentrierten Wünsche korrigieren zu lassen und Gottes wunderbaren Zielen und Plänen zu unterwerfen. Und das sehen wir auch im weiteren Verlauf unserer Geschichte. Hannah durfte in Samuel einen Segensträger für ihr Volk zur Welt bringen und prägen. Und schließlich bekam sie dann, wie gesagt, auch noch 3 weitere Söhne und 2 Töchter dazu. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer das 3- und 5-fache bekommen von dem, was wir ursprünglich erbeten haben. Auf alle Fälle schenkt der Herr immer das Bessere, das weitaus Bessere. Das heißt, erhörliches Gebet ist jetzt keine Bettelei, dass wir da vor Gott unseren Wunschzettel rauf und runter leiern. Ja, Herr, tu doch dies und jenes und auch das noch dazu. Sondern von Hannah können wir eben lernen, unsere Anliegen auch ergeben und Opfer bereit, den Zielen des Herrn unterzuordnen. Ihr eigentliches Opfer war es ja, den Jungen, um den sie so gebeten hatte, loszulassen und sich von ihm zu trennen. Ihren heiß ersehnten Jungen in ja, eine Priesterschule zu geben. Vielleicht können wir uns an der Stelle mal fragen, wären auch wir bereit, unsere Kinder loszulassen? Zum Beispiel für einen Dienst als Missionar in einem fernen Land. Und damit hängt auch ein drittes Merkmal zusammen, das das Gebet von Hannah kennzeichnet. Hannah betete nämlich in großer Ehrfurcht und Demut. Sie betet hier in Vers 11 Gott mit den Worten an Herr der Heerscharen. Das ist übrigens das erste Mal, dass in der Bibel, dass jemand Gott so anspricht, Herr der Heerscharen. Und außerdem spricht sie vor Gott hier von sich 3-mal als Magd. Auch später im Gespräch mit Eli in Vers 16 und 18, da spricht Hannah von sich Eli gegenüber als seine Magd. Und das zeugt einfach von einer demütigen Gesinnung. Ja. Und Demut ist eine Voraussetzung für erhörliches Gebet, denn Gott widersteht bekanntlich den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Manchmal haben Gläubige auch so eine kumpelhafte Einstellung zu Gott. Herr Jesus, mach mal das und jenes. Ja. Also es ist immer noch der Herr Jesus, ja, das Lamm Gottes, vor dem alle Engel auf ihr Angesicht niederfallen und Gott auf dem Thron anbeten. Und deswegen ist auch immer eine gute Übung, wenn wir hier auch im Gottesdienst immer wieder mal aufstehen zum Gebet oder zum gemeinsamen Lied, wie wir es heute Morgen auch gemacht haben. Ein viertes Kennzeichen dann für erhörliches Gebet, das wir bei Hanna finden. Hanna betete im Glauben. Die Formulierung Herr der Heerscharen zeigt nämlich auch, wie groß Hanna von Gott dachte. Also Hannas Perspektive in ihrer Not war ein allmächtiger Gott, dem nichts unmöglich ist. Ein Herr, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wenn wir in Not sind oder vor größeren Problemen stehen, dann stehen wir oft in der Gefahr, klein von Gott zu denken. Das tun wir wahrscheinlich ständig, ja, weil wir seine wunderbare Größe überhaupt nicht fassen können. Aber in persönlichen Notlagen ist die Versuchung wahrscheinlich besonders groß, ja, von Gott nur in menschlichen Kategorien zu denken. Dann verliert man eben seine unbegrenzten und wunderbaren Möglichkeiten aus den Augen. Aber Hanna glaubte, dass der Herr auch nach so vielen Jahren ihrer Not abhelfen konnte. Ein fünfter wichtiger Aspekt für erhörliches Gebet, den wir bei Hanna finden, sie betete in versöhnlicher Haltung. Das sehen wir hier zwar nur so zwischen den Zeilen, aber es ist doch bemerkenswert, dass sich Hanna trotz all der jahrelangen Kränkungen nicht an Penina revanchierte. Auch in ihrem Gebet äußert sie keine Rachegedanken ihr gegenüber. Rachegedanken, Unversöhnlichkeit können auch ein Gebetshindernis sein. Und schließlich noch eine sechste und letzte Voraussetzung für erhörliches Gebet. Von Hanna heißt es hier in Vers 12, dass sie lange vor dem Herrn betete. Hanna betete lange und anhaltend. Natürlich kann auch ein kurzes Gebet intensiv und ernsthaft sein, aber oft zeigt sich Ernsthaftigkeit eben gerade darin, dass wir auch lange und anhaltend beten. Das sehen wir schon bei unseren Kindern, ja, wenn denen wirklich was wichtig ist, dann fragen die nicht nur ein- oder zweimal, sondern fragen so lange, bis sie es wirklich bekommen, ja. Und so ermahnt Paulus die Gläubigen auch im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich und so weiter. Ja, Geschwister, es gibt also so etwas wie Gebetsarbeit. Es gibt sogar einen Gebetskampf. Extrembeispiel ist das Gebet unseres Herrn im Garten Gethsemane. Aber auch Paulus schreibt an die Gläubigen in Rom, Römerbrief, Kapitel 15, Vers 30, ich ermahne euch, aber Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen, in den Gebeten, für mich zu Gott. Fürchte, das kennen manche Christen gar nicht, dass das Gebet auch ein Kampf sein kann, Arbeit. Seine Mitarbeiter Epaphras bezeichnet Paulus in Kapitel 4, Vers 12 vom Kolosserbrief als Knecht Jesu Christi, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Ich wollte mal einfach fragen, kennt ihr das, Geschwister, für andere zu ringen im Gebet? Manchmal muss man auch etwas mit Gott durchringen, ja, und das geht nicht in 5 Minuten. Und wie sehr Gott anhaltende Beter wie Hanna auch in der Kirchengeschichte immer wieder gebraucht und gesegnet hat, davon ist die Kirchengeschichte also voll von eindrücklichen Beispielen. nur vielleicht zwei. Georg Müller, der bekannte Gründer der Waisenhäuser in England, war so ein anhaltender Beter. Er hat für einen seiner Jugendfreunde 63 Jahre gebetet. Und als Georg Müller dann auf seinem Sterbebett lag und dann erinnerte ihn jemand und sagte, Bruder Müller, also du hast für so viele Gebetserhörungen erlebt, aber im Blick auf diesen da, auf deinen Freund, für den betest du ja schon so lange, wir haben dich so oft für ihn beten hören, aber der ist immer noch nicht bekehrt. Und der ist schon so ein alter Mann wie du, aber der ist noch nicht bekehrt. Und dann sagte Georg Müller, der wird sich noch bekehren. Und dann wird berichtet, Georg Müller starb und er war noch nicht beerdigt, da hat sich dieser Jugendfreund bekehrt. Aber Georg Müller sollte es zu Lebzeiten nicht erleben. Aber zwischen seinem Tod und seiner Beerdigung hat Gott seine anhaltenden Gebete erhört. 63 Jahre. Noch ein letztes Beispiel aus dem vergangenen Jahrhundert. Bhakt Singh, der bekannte indische Gemeindegründer. In ganz Indien gibt es heute über 1000 Gemeinden, die auf seine Arbeit zurückgehen. Er sagte, im Westen gibt es ganz wenige Christen, die beten können. Sie können gut predigen. Sie können schön singen. Sie können viel Aktivität entfalten, sie können harte Arbeit tun, sie können viel Geld für das Werk des Herrn ausgeben, sie können um die Welt reisen, das Evangelium predigen und doch wissen nur sehr wenige, richtig zu beten, sagt er. Und dann weiter, der Herr hat gemäß Lukas 6, Vers 12 die ganze Nacht gebetet. Es ist möglich, eine ganze Nacht zu beten. Wir haben es in Indien getan und immer wenn wir befähigt wurden, eine ganze Nacht zu beten, haben wir erlebt, wie der Herr sich auftat. Könnt mühelos weitere Beispiele anführen, die einfach zeigen, wie der Herr anhaltendes Gebet einfach auch gebrauchen möchte. Natürlich können wir Gott auch durch unser noch so ernsthaftes und anhaltendes Gebet nicht instrumentalisieren. Gott entzieht sich unseren Versuchen, ihn für sich verfügbar zu machen. Gott wird für uns immer der Unbegreifliche bleiben. Aber die Bibel lehrt eben beides. Gottes unbegrenzte Souveränität und Allmacht, aber eben auch unsere Verantwortung. Zum Beispiel auch zu beten. Das Vorbild von Hannah lehrt uns in Leid und drohender Bitterkeit nicht, uns entmutigen zu lassen, uns von Gott zu entfernen, sondern auf ihn und seine wunderbaren Wege zu vertrauen und sein Angesicht im Gebet zu suchen. Hannah betete ernsthaft und intensiv, ehrfürchtig, ehrfürchtig und demütig, vergebungsbereit und im Glauben, lange und anhaltend. Und so gebrauchte der Herr ihre Not, um sie und ihr Volk zu segnen. Schon der Name Samuel, hebräisch Shemuel, bedeutet von Gott erbeten. Und sein Name steht programmatisch für diese ganze Geschichte hier im ersten Kapitel und dann auch für sein Leben, wie wir noch sehen werden. Wir werden sehen dann im nächsten Kapitel, wie Samuel durch das Vorbild seiner Mutter selbst zu einem Beter geworden ist. Und es ist sehr auffällig, dass viele Missionare und Erweckungsprediger betende Mütter oder Großmütter hatten. Nur um nochmal ein paar Namen zu nennen. John Wesley, George Whitefield, Hudson Taylor, Isaac Newton, die Evangelisten Billy Graham, William Nicholson, sie alle hatten betende Mütter oder Großmütter. Übrigens auch Wolfgang Bühne und Wilhelm Busch. Wilhelm Busch sagte über seine Mutter, dass aus uns Kindern etwas geworden ist, verdanken wir wohl allein ihren unablässigen Gebeten seiner Mutter. Bekannt ist vielleicht auch das berühmte Gemälde von Albrecht Dürer, Betende Hände. Wisst ihr, wessen Hände da als Vorlage gedient haben? Die betenden Hände seiner Großmutter. Ja. Und auch der eingangs erwähnte Augustinus hatte eben eine solche betende Mutter, Monika von Karthago. Und Augustinus bezeugte eben später autobiografisch, dass ihm besonders diese eindringlichen Ermahnungen seiner Mutter und das Flehen, ihr Flehen im Gedächtnis geblieben war, sodass er dann zu dieser Aussage kam, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Eine sicher überspitzt formulierte Aussage, die Welt wird auch durch noch so viel betende Mütter nicht gerettet werden. nach den prophetischen Aussagen der Bibel geht die Welt unweigerlich dem Gericht Gottes entgegen, aber Menschen können aus dieser gerichtsreifen Welt errettet werden. Und dazu sind betende Mütter elementar. Übrigens dürfen auch betende Väter sein. Ja? Eine seltene Spezies, nach meinem Eindruck. Auch als Ehepaar sollte man gemeinsam beten, wie hier auch Elkanah und Hannah es getan haben. In Vers 19 hieß es dann, dass sie morgens aufgestanden sind und gemeinsam den Herrn angebetet haben. Lassen wir uns also von dem Vorbild von Hannah auch zu einem ernsthaften, intensiven und anhaltenden Gebetsleben ermutigen. Im Glauben und einer demütigen Opfer- und vergebungsbereiten Herzenshaltung. Wenn ihr euch an die Predigt von Johannes Schwabe vor 2 Wochen erinnert, dann hatte er 5 Prinzipien, das noch zum Abschluss kurz, muss ich nur anhängen, 5 Prinzipien genannt, was eine gute Predigt auszeichnet. Ich habe übrigens, Johannes ist nicht da, aber ich werde es ihm noch sagen, ich habe übrigens eine Idee, wie man die zu 3 Punkten zusammenfassen kann. Er hat ja genannt, einmal die Vermittlung von biblischen Lehrinhalten, also Teach Knowledge war das erste Stichwort, dann eine neue Perspektive, eine Überzeugung und dann hat er noch genannt eine konkrete Anwendung, eine Gewohnheit, Habit war das Stichwort und Fähigkeiten, die wir uns aneignen sollten. Also ich hoffe, dass durch die heutige Predigt über Hannas Gebet uns alle irgendwie die Überzeugung gewachsen ist, dass Gebet einfach eine elementare Bedeutung hat im Glaubensleben und ja, wir es vielleicht zu einer Gewohnheit werden lassen können, über die stille Zeit hinaus uns eine Zeit für ein Gebet in der Woche irgendwo zu reservieren. Ja. Und auch, wenn wir an Hannah denken, jetzt uns schon einüben in den alltäglichen Herausforderungen, eine vertrauensvolle, dankbare Haltung einzunehmen, auch Gott vielleicht für manches zu danken, was wir jetzt nicht sofort einordnen können. Denn wir haben gesehen, Gottes Ziele mit uns sind immer besser, als wir uns das vorstellen können. Wir wollen zum Abschluss noch gemeinsam beten und neigen uns dazu. Lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen dich und danken dir für deine Existenz und dass du, der unfassbare Gott, dich uns Menschen offenbarst. Herr, wie wir das sehen in einzelnen Personen im Alten Testament schon, in besonderer Weise durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir durch dich, Herr Jesus, den Zugang zum Thron der Gnade finden dürfen, zu jeder Zeit. Und wir danken dir für dieses wunderbare Vorrecht, Herr, und die Chance, dich, den allmächtigen, unbegrenzten Gott, anbeten zu können, dir vertrauen zu dürfen und auch zu bitten zu dürfen. Herr, wir können die Welt nicht retten, aber wir wollen doch, dass einzelne Menschen errettet werden, auch jetzt im Hinblick auf unsere Evangelisation und bitten, dass du uns da auch, ja, wie Hannah vielleicht gebrauchst, hier im Gebet schon diese Evangelisation so vorzubereiten, dass dann wirklich in 4 Wochen, aber auch vorher und nachher schon, Herr, Menschen errettet werden vor dem ewigen Verderben. Wir danken dir, dass du so ein Gott bist, der Menschen lieb hat und der Menschen erretten möchte. Und dafür wollen wir dich anbeten, loben und preisen. In Jesu Namen. Amen.